Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Zu Blickpunkt Religion begrüßt Sie Barbara Peter. Heute geht es zuerst um den Rücktritt Martin Werlens als Abt des Klosters Einsiedeln. Dann besuchen wir ein orthodoxes Kloster in den libanesischen Bergen. Und schließlich schauen wir zurück auf das Leben des polnischen Kardinals Josef Glemm, der am Mittwoch verstorben ist. Ende 2013 tritt Abt Martin Werlen als Vorsteher der Klöster Einsiedeln und Pfarr zurück. Der kommunikationsfreudige Benediktiner ist wohl der bekannteste Schweizer Kirchenmann und für viele Katholiken ein Hoffnungsträger. Ein Rückblick auf die 12 Amtsjahre des unkonventionellen und zwitternden Abts. Heidi Kronberg.
Martin Werlen ist 50 Jahre alt, jung für einen abtretenden Abt. Sehr jung, nämlich 39 Jahre alt, war der gebürtige Walliser 2001 bei seiner Wahl zum Vorsteher des Klosters Einsiedeln. Jung sein, so der Benediktinermönch, sei gut für einen Kirchenmann. Das habe schon der Gründer seines Ordens gewusst.
Der heilige Benedikt sagt, dass Gott oft durch einen Jungen offenbart, durch den Jüngsten offenbart, was das Bessere ist.
Und so machte der junge, wendige Ordensmann als Abt von Einsiedeln rasch von sich reden. Nicht nur, weil er mit dem Trottinett durch die langen Klostergänge rollte, auch weil er von Anfang an viel und offen kommunizierte. Seinem Wahlspruch folgend, höre und du wirst ankommen, richtete er das goldene Ohr ein, eine Anlaufstelle für fragende und zweifelnde Menschen. Und er lud zu Klinschwallfahrten ein, wo er sich mit unzufriedenen Katholikinnen und Katholiken auseinandersetzte. Der unkonventionelle Kirchenmann geht mit der Zeit und nutzt alle Kommunikationsmittel, auch die trendigen.
Mir ist es ein Anliegen, mit den Menschen von heute im Kontakt zu sein. Und die modernen Medien wie Twitter, Facebook sind natürlich Gesprächskanäle, Medien, die uns erlauben, mit Leuten in Kontakt zu kommen, die wir sonst kaum treffen würden, auch gerade in der Kirche nicht.
Und so gab er denn auch seinen Rücktritt kommunikativ, stilbewusst über Twitter bekannt. Good News flimmerte geheimnisvoll über die Displays seiner virtuellen Gemeinschaft mit Link zum Medienkommuniqué. Doch ist einer, der twittert und über Facebook kommuniziert, automatisch auch inhaltlich fortschrittlich? Der als Hoffnungsträger gefeierte Abt Martin enttäuschte reformwillige Katholiken manchmal auch mit streng romtreuer Argumentation. So verbot er 2004 einem Priester in Einsiedeln unmissverständlich die geplante Feier eines ökumenischen Abendmahls, die Interzelebration mit dem reformierten Pfarrkollegen. Doch mit seiner jüngst veröffentlichten Broschüre »Miteinander die Glut unter der Asche entdecken« sorgte er innerkatholisch für Aufsehen. Die Kirche sei in einer dramatischen Situation, mahnt er in der Schrift. Nicht nur der Priestermangel, auch die vielen Kirchenaustritte müssten zu denken geben. Werlen plädiert darin indirekt für die Zulassung verheirateter Männer zum Priesteramt und gar für die Einsetzung von Frauen als Beraterinnen des Papstes. Aber von Schlagzeilen der Medien wie »Werlen verlangt die Aufhebung des Pflichtzölibats« oder »Abt fordert Kardinälinnen« distanziert er sich gewandt.
Zuerst wurden natürlich vor allem so Schlagwörter wahrgenommen. Und jetzt habe ich den Eindruck, es ist so die zweite Phase, wo ich merke, wo viele interessierte Menschen beginnen, das Schreiben zu lesen. Und statt von der Aufhebung des Zölibats lesen sie dann plötzlich etwas von einer Aufwertung der Ehe. Oder statt von einer Ernennung von Frauen in das Kardinalsgremium lesen sie plötzlich von einem Beratungsgremium des Papstes mit Menschen aus der ganzen Welt, Frauen und Männern, Jungen und weniger Jungen.
Eindeutiger als zu kirchenpolitischen äußerte sich Abt Werlen wiederholt zu gesellschaftspolitischen Fragen, so kürzlich zum Sonntagsschutz. Auch wenn er dafür Kritik von bürgerlichen Politikern und gar vom Generalvikar des Bistums Chur anstecken musste, Werlen bleibt standhaft bei seiner Kritik an der Liberalisierung der sonntäglichen Ladenöffnungszeiten.
Die Kirche hat die Aufgabe, sich für den Menschen einzusetzen. Und der Sonntag ist eine wichtige Zeit für den einzelnen Menschen, aber auch für eine Gesellschaft, eine gemeinsame freie Zeit zu haben. Und darum haben sich die Kirchen in der Schweiz seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts immer wieder in Stellungnahmen für den Schutz des Sonntags eingesetzt, um die Gesellschaft zu stärken.
Bis Ende Jahr bleibt Martin Werlan noch im Amt. Dann ist Schluss mit der Rolle des bekanntesten Abts der Schweiz. Was ist aus seiner Sicht das Wichtigste, das er seit 2001 bewirkt hat?
Ich denke, das Wichtigste, was ich erreicht habe in diesen 11,5 Jahren jetzt, ist, dass ich Menschen ermutigen konnte, sich auf die Suche zu machen nach der Glut, die ihr Leben trägt.
Und danach? Was tut ein früh pensionierter Abt? Martin Werlan, benediktinisch gehorsam.
Das ist dann die Aufgabe des Nachfolgers, des neuen Abtes, der mir eine Aufgabe zuteilen wird.
Der Einsiedlerabt Martin Werlan im Beitrag von Heidi Kronenberg. Rund ein Drittel der Menschen im Libanon sind Christen. Die griechisch-orthodoxen sind nach den Maroniten die zweitgrößte christliche Gemeinschaft. In den libanesischen Bergregionen gibt es heute noch fast in jedem zweiten Dorf ein Kloster. Viele haben eine lange Geschichte. Christina Caprez hat ein orthodoxes Frauenkloster besucht und dort unter anderem erfahren, wie eine wertvolle historische Ikone im Bürgerkrieg abhanden kam und auf wundersame Weise den Weg zurück ins Kloster fand.
Das Kloster von Kaftun liegt an einem unüblichen Ort. Nicht auf einem Hügel oder Berg wie andere Klöster, sondern im Tal in einer engen Schlucht. Auf dem Weg kommt man an rosa Kalksteinfelsen vorbei, an Olivenbäumen und Eichen, und wenn der Pinienwald beginnt und das Flussrauschen lauter wird, ist man angekommen bei dem großen Klostergebäude, neben dem eine kleine Kirche steht. Mutter Lesuya Schalhub begrüßt mich im großzügigen Empfangsraum des Klosters. Sie ist mit ihren 77 Jahren die älteste der 10 Nonnen in Kaftun. Stolz erzählt sie, wie sie und eine Mitschwester vor 35 Jahren das Kloster wieder eröffneten. Zuvor war es jahrelang leer gestanden. Wir kamen während des Bürgerkriegs. 2 Jahre nach Beginn des Kriegs kamen wir. Es gab nichts hier, keine Fenster, nichts. Wir holten Arbeiter und bauten alles wieder auf, erzählt die Klostermutter. Nur die historischen Ikonen hätten sie nicht ersetzen können. Die hatte kurze Zeit vorher ein Dieb gestohlen und zu sich nach Hause gebracht. Darunter auch das wertvollste Stück, eine metergroße Holzikone aus dem 11. Jahrhundert, die auf der einen Seite die Jungfrau Maria zeigt, auf der anderen die Taufe Jesu. Für die Nonnen ein herber Verlust. Doch der Dieb habe die Marienikone nach einiger Zeit selber wieder zurückgebracht, erzählt die Vorsteherin. Wir fragten ihn, warum hast du sie gebracht? Er sagte, ich hatte im Schlaf eine Erscheinung der Jungfrau. Sie trug die Ikone im Arm. Ich wollte die Hände der Jungfrau küssen, aber sie sagte, du darfst meine Hände nicht küssen, denn du hast gestohlen. Und so brachte der reuige Dieb die Ikone zurück ins Kloster. Später schickten die Nonnen ihre Ikone nach Frankreich. Dort blieb sie 9 Jahre lang zur Restauration, geschützt vor dem Krieg, der im Libanon ganze 15 Jahre lang wütete. Die Klostermutter öffnet die Kirche aus dem 6. Jahrhundert. Es riecht nach Weihrauch. Erst vor kurzem gelang es den Nonnen, sie zu restaurieren. Jetzt erstrahlen die alten Fresken im neuen Glanz. Jesus, die Jungfrau, Johannes der Täufer, die Liste der Heiligen ist lang. Doch der größte Stolz der Klostergemeinschaft ist die doppelseitige Ikone. Inschriften in 3 Sprachen sind auf der Ikone zu lesen. Arabisch, Griechisch und Syriak, ein aramäischer Dialekt. Faszinierend, vor dieser Ikone zu stehen, wenn man bedenkt, dass schon vor mehr als 1000 Jahren Menschen hier gebetet haben. Die Nonnen in Kaftun tragen also ein altes Erbe weiter, ein Erbe, das vor der Neubesiedlung des Klosters 1977 verloren zu gehen drohte. Doch auch diese Gemeinschaft kämpft mit Nachwuchsproblemen. Die jüngste Schwester ist 30 Jahre alt, immerhin. Doch anstatt 15 Nonnen, wie noch vor ein paar Jahren, sind es heute nur noch 10. Wenn man sich den strengen Tagesablauf vor Augen führt, versteht man, dass sich nicht mehr viele junge Frauen im Libanon für ein Leben im Kloster entscheiden mögen. Tagwacht ist um 3 Uhr früh. Bis um 5 Uhr beten die Schwestern jede für sich allein im Zimmer. Von 5 bis 7 folgen Gebete in der Kirche. Nach dem Frühstück geht jede ihrer Arbeit nach. Nähen, Sticken, Kochen, Gartenarbeit oder Texte übersetzen. Nach dem Abendessen und Gebet verbringt jede noch einmal 2 Stunden in Stille in ihrer Zelle. Ein Alltag fernab von der Hektik der Hauptstadt Beirut. Ein Alltag fern auch von den Schlagzeilen des Bürgerkriegs in Syrien. Obschon die syrische Grenze nur eine Autostunde weit weg liegt. Wir haben keinen Radio und keinen Fernseher. Die Leute erzählen uns manchmal Neuigkeiten von außen. Ob die Nonnen keine Angst haben, der Krieg könnte von Syrien auf den Libanon überschwappen und sie müssten noch einen Krieg erleben, wie den vor 30 Jahren? Frage ich die Klostermutter. Wie Gott will. Alles kommt so, wie Gott es will. Wir haben schon Krieg erlebt. Die Jungfrau und Jesus beschützen uns.
Christina Capretz hat berichtet. Der frühere Primas der katholischen Kirche Polens, Kardinal Josef Glemp, ist am Mittwoch 83-jährig verstorben. Der Kardinal hatte von 1981 bis zu seinem 80. Geburtstag im Dezember 2009 das Amt des polnischen Primas inne. Mit seiner Vermittlung zwischen der kommunistischen Staatsführung und der Gewerkschaft Solidarność trug er wesentlich zum Sieg der polnischen Freiheitsbewegung 1989 bei. Der Beitrag von ARD-Korrespondent Hendrik Jaschik aus Warschau.
Ein Kämpfer war er nicht. Im Unterschied zu seinem Vorgänger, Stefan Wyszyński, war Kardinal Józef Glemp eher ein Mann der leisen Töne. Eine charakterliche Eigenschaft, die sich vor allem während des Kriegsrechts in Polen als besonders nützlich herausstellte. Dank seiner geschickten Vermittlung zwischen der kommunistischen Staatsführung und der Gewerkschaft Solidarność, heißt es in Kirchenkreisen, sei es dem damaligen Primas der katholischen Kirche gelungen, in Polen ein Blutvergießen zu vermeiden. Damit, sagt Marcin Przeciszewski von der katholischen Nachrichtenagentur in Polen, hätte Glemp auch wesentlich zum Sieg der polnischen Freiheitsbewegung beigetragen. Dank der Haltung, die Kardinal Józef Glemp angenommen hat, dank seines Appells, kein Blut zu vergießen, keinen Bruderkrieg zu führen, gab es so wenige Opfer. Im Gegensatz zu vielen anderen nationalen Aufständen. Kritiker von Glemp werfen dem Kardinal indes vor, den Kommunisten während des Kriegsrechts nicht energisch genug entgegengetreten zu sein und dadurch indirekt zugelassen zu haben, dass unter anderem auch Priester interniert wurden. Manch einer wünschte sich, der Primas würde sich am Kampf gegen die Staatsmacht aktiver beteiligen, wie es etwa der 1984 vom Geheimdienst ermordete Priester Jerzy Popiełuszko getan habe. Ein Vorwurf, mit dem Glemp bis zum Schluss haderte. Ich hatte Angst vor einem Blutbad unter dem Kriegsrecht, weil ich wusste, wie groß die Empörung des Volkes war. Es lastet bis heute auf meinem Gewissen, dass ich nicht imstande war, das Leben von Priester Popiełuszko zu retten. Aufgewachsen ist der aus einer Arbeiterfamilie mit deutschen Wurzeln stammende Józef Glemp in der zentralen polnischen Kleinstadt Inowrocław. Hier beschloss er auch, Priester zu werden und arbeitete zunächst in ländlichen Regionen. 1967 wurde Glemp Sekretär des damaligen polnischen Primas Kardinal Wyszyński und konnte dank dieser Position innerhalb der Kirchenhierarchie rasch aufsteigen. Im Alter von 50 Jahren wurde Glemp zum Bischof geweiht. 2 Jahre später ernannte der Papst Józef Glemp zum Primas und damit zum höchsten Repräsentanten der katholischen Kirche in Polen. In der Zeit der Freiheitseuphorie nach der Wende 1989 warnte Glemp vor einer Freiheit, die in ungezügelte Willkür übergeht. Dem Beitritt Polens zur EU, so der Theologe und Publizist Tomasz Królak weiter, stand Glemp wohl auch deshalb kritisch gegenüber. Ungezügelten Neoliberalismus nannte er wörtlich gefährliche Früchte des westlichen Paradieses. Dennoch sprach sich Glemp offen für die Annäherung seines Landes an das alte Europa aus. Was in Polen nicht jeder nachvollziehen konnte, meint Bischof Tadeusz Pieronek. Er war Primas in Zeiten des Umbruchs. Ich bezweifle nicht, dass er für unser Land nur das Beste erreichen wollte. Ob ihm das gelungen ist, darüber mag man sich streiten. Aber das gilt für jeden, den wir in seiner historischen Rolle beurteilen. Als Vorsitzender der Bischofskonferenz vertrat Glemp das traditionelle Modell des polnischen Katholizismus. Und dennoch scheute er nicht, die Reformen des Zweiten Vatikanischen Konzils in Polen schrittweise umzusetzen.
Hendrik Jacznik hat berichtet. Die römisch-katholischen Pfarrerinitiativen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vernetzen sich. Die reformwilligen Seelsorger wollen gemeinsam für Bürgerrechte und Transparenz in der katholischen Kirche einstehen. Mehr dazu in den Nachrichten mit Heidi Kronenberg.
Zum Abschluss ihres ersten gemeinsamen Treffens in München wandten sich die rund 30 Delegierten gegen die, Zitat, derzeitigen absolutistischen Strukturen in der katholischen Kirche. Die Initianten der Pfarreinitiativen riefen auch reformerisch gesinnte Bischöfe zur Vernetzung auf. Nicht die Bischöfe sind unsere Gegner, sondern das gewachsene System, erklärte der frühere Wiener Generalvikar Helmut Schüller. Der Zusammenschluss der Pfarreinitiativen repräsentiert 1500 Seelsorgerinnen und Seelsorger in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die vergangenen September lancierte Schweizer Pfarreinitiative fordert die Zulassung von geschiedenen Wiederverheirateten und von Christen anderer Konfessionen zur Kommunion und setzt sich für die Gleichstellung der Geschlechter in der Kirche ein. Die Heilsame hat entschieden, dass sie am Eurovision Song Contest auftreten will. Für die Band wird sie einen neuen Namen bestimmen. Auf die Uniform will die Organisation aber nicht ganz verzichten. Sie werde beim Schweizer Fernsehen einen konkreten Vorschlag einreichen, so die Heilsame. Die European Broadcasting Union hatte verfügt, dass die Heilsame nicht in ihrer Originaluniform und nicht unter ihrem Namen auftreten darf. Mit ihrem Song «You and Me» hat die Heilsarmee-Band am 15. Dezember den Schweizer Vorauswettbewerb gewonnen. Über 23.000 Menschen verlangen in einer Petition vom Schweizer Bundesrat, dass im Freihandelsabkommen mit China die Gewerkschaftsfreiheit und das Verbot von Zwangs- und Kinderarbeit verankert werden. Die Petitionsbögen sind am Freitag Bundesrat Schneider-Ammann am Rand des Weltwirtschaftsforums WEF in Davos überreicht worden. Die Petitionäre wollen verhindern, dass mit Zwangsarbeit hergestellte chinesische Produkte vom Freihandelsabkommen profitieren. Lanciert wurde die Petition von Entwicklungs- und Menschenrechtsorganisationen, darunter auch Allianz Süd, die entwicklungspolitische Lobbyorganisation von SwissAid, Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas und Hex. Die Ingenbohler Schwestern haben zwischen 1928 und 1970 Heimkindern systematisch oder aus Überforderung Leid zugefügt. Zu diesem Schluss kommt eine Expertenkommission, die im Auftrag der Ingenbohler Schwestern eine Untersuchung durchführte. Ordensfrauen hätten in Einzelfällen in der Erziehungsanstalt unangemessen gehandelt und die Ordensleitung habe sich gescheut, Schwestern zur Rechenschaft zu ziehen, heißt es im Bericht. Neben der Klostergemeinschaft hätten auch Behörden, Aufsichtsorgane und Heimdirektoren Mitschuld an den Missständen, so die Expertenkommission.
Das war der Blickpunkt Religion. Die Redaktion heute hatte Heidi Kronberg.
SRF 2 Kultur. Im Internet unter srf.ch.